Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der persische Dichter Rumi mit vollem Namen Jalal ed-Din Muhammad Rumi. Er ist der wohl bekannteste Poet des Islams und im kommenden Jahr, da jährt sich sein Todestag zum 750. Mal. Er hat also im 13. Jahrhundert gelebt, die meiste Zeit in Konya in der heutigen Türkei. Rumi prägt bis heute den Islam, vor allem mystische Strömungen, den Sufismus. Sein berühmtestes Werk, das heißt Masnavi, es ist benannt nach der literarischen Form, in der es verfasst ist. Die heißt ebenfalls Masnavi und der Schriftsteller Navid Kermani, der nennt es eines der wichtigsten Werke in der Geschichte der religiösen Literatur. Davon gibt es jetzt eine Neuübersetzung ins Deutsche. Vorgelegt hatte sie Otto Höschle. Er wurde vor 70 Jahren in Sulz am Neckar geboren. Er lebt inzwischen schon lange in der Schweiz, mittlerweile bei Basel. Er hat als Dramaturg und Theaterregisseur gearbeitet, auch als Deutsch- und Englischlehrer. Er hat aber unter anderem auch Islamwissenschaft studiert, ist Autor und Übersetzer. Ich habe gestern mit Otto Höschle gesprochen über seine Rumi-Neuübersetzung. Und meine erste Frage war, ob er sich noch erinnern kann, wann und wo ihm Rumis Dichtung zum ersten Mal begegnet ist.
Das ist ziemlich genau 40 Jahre her, Beginn 80er Jahre. Da habe ich Kontakt bekommen mit dem Buch von Annemarie Schimmel über sein Leben und sein Wirken und seine Philosophie. Und das war auch dadurch begründet, dass ich ein neues Interesse an Mystik entwickelte damals und zuvor schon begonnen hatte, Arabisch zu lernen und auch in islamische Länder gereist bin.
Und jetzt, 40 Jahre später, sind Sie der Ansicht, dass es eine Neuübersetzung des Masnavi geben sollte von Rumis Hauptwerk. Warum das?
Es ist natürlich so, es gibt eine Prosa-Übersetzung seit etwa 20 Jahren oder so oder noch etwas mehr. Die ist natürlich Prosa und das liest sich sehr trocken. Und ich finde, das ist nicht angemessen der Dichtung gegenüber als solcher, denn es ist eine höchst kunstvolle Art zu dichten, was Rumi da geleistet hat. Und weil ich vorher schon mich beschäftigt hatte mit Reimübersetzungen oder Blankversübersetzungen vor allem, fühlte ich mich motiviert und auch irgendwie auch fähig dazu, das mal in Angriff zu nehmen.
Das heißt, solche Reimübersetzungen, also so poetische Übersetzungen, nenne ich es mal, die gab es bisher noch nicht ins Deutsche?
Es gab schon im 19. Jahrhundert eine Übersetzung von einem Georg Rosen. Der wollte das Ganze in Reimen übersetzen, kam dann aber nur im ersten Buch auf vielleicht 200 Zeilen oder so. Es war einfach damals noch zu schwierig. Es gab nicht die philologischen Grundlagen dafür.
Es sind ja auch fast 26.000 Doppelverse. Bei Ihnen sind das dann 1.500 Seiten in zwei Bänden, die Übersetzung. Wir hören vielleicht mal einen kleinen Auszug, den recht bekannten Anfang des Masnavi. Diese Dichtung heißt »Die Klage der Rohrflöte«.
Hör zu, wie dieses Schilfrohr sich beklagt, wie es von seinem Trennungsschmerz erzählt. Seit man mich abgeschnitten hat vom Röhricht, klagt Mann und Frau in meinen Flötentönen. Ein Herz, zertrümmert von der Trennung, wünsch ich, damit ich ihm vom Sehnsuchtsschmerz berichte. Wer immer fern von seinem Ursprung weilt, sucht nach der Zeit, da er mit ihm noch eins war.
Herr Höschle, die letzten beiden Verse, die wir gerade gehört haben, haben Sie Ihrer Neuübersetzung vorangestellt. Ich zitiere Sie nochmal. Wer immer fern von seinem Ursprung weilt, sucht nach der Zeit, da er mit ihm noch eins war. Warum haben Sie diese Verse besonders hervorgehoben?
Das ist natürlich ein Beispiel, das die Botschaft Rumis ziemlich genau komprimiert, kann man sagen. Das Fernsein von Gott, das Leiden unter dieser Entfremdung ist eigentlich das Urmotiv der Sufis überhaupt für die Suche nach dem Göttlichen.
Es geht bei Rumi ja aber nicht immer nur so, sage ich mal, sinnlich und lyrisch zu. Das Masnavi enthält durchaus auch volkstümliche Legenden oder deftige Anekdoten. Beschreiben Sie uns das Werk doch mal ein bisschen.
Ja, also das ganze Werk ist eigentlich ein unglaublich vielfältiges Sammelsurium von verschiedensten Arten der Epik. Das wird eigentlich als Klammer zusammengehalten, vor allem von der Form des Masnavi, dass die ganzen einzelnen Verse dieser Form folgen und dazu noch sehr kunstvoll gestaltet sind mit Wortspielen, mit Klangmalereien und so weiter. Aber die verschiedensten Arten, wie er das vorbringt, umfassen zum Beispiel Legenden, Mythen aus Persien, Mythen aus dem arabischen Bereich, Koranpassagen, die zum Teil mythisch ausgeweitet werden. Sie betreffen aber auch Stellen mit hochphilosophischen Überlegungen, die nicht so leicht nachzuvollziehen sind, wo dann auch zum Beispiel die platonische Philosophie reinspielt. Und es betrifft natürlich vor allem die Sufi-Philosophie, die natürlich sehr basiert auf Ibn Arabi, diesem großen Sheikh al-Akbar, dem großen Philosophen des Sufitums, der ein Zeitgenosse war von Rumi ungefähr und auf den er sich sehr abstützte. Dann kommen natürlich viele Anekdoten vor, wie Sie schon sagten, aus dem volkstümlichen Bereich. Das sind zum Beispiel Geschichten über arme Leute, über Derwische, denen man auch übel mitspielt. Es sind sehr viele humoristische Geschichten. Und etwas, was vielleicht für viele überraschend ist in so einem spirituellen Werk, es sind sehr viele anrüchige, zotige Geschichten dabei, die teilweise auf eine ganz offene, frappante Art ins Pornografische reingehen. Das zeigt zum einen, dass man damals noch offener war für alle diese Dinge und andererseits aber auch, dass das Publikum, das er um sich versammelte in seiner sozusagen Universität in Konya, dass das sehr, sehr vielfältig gewesen sein muss. Da gab es auch Frauen dabei, da gab es Christen dabei, gab es Juden dabei. Das war eine sehr offene Gesellschaft und eben auch einfache Leute, die ihm zuhörten, weil er auch der große Heilige seiner Zeit war in Konya.
Das heißt, er war durchaus auch bei seinen Zeitgenossen und Genossinnen schon sehr beliebt und akzeptiert.
Das kann man sagen, ja, ja. Und schon sein Vater war das. Und er natürlich noch auf viel andere Weise, weil er den Sufismus vertrat. Das hat sein Vater noch nicht direkt getan. Und dann vor allem, weil sich bald ein Mythos gebildet hat um seine unglaubliche Freundschaft mit diesem Schamseddin von Tabriz. Da gibt es ja auch bis heute Fragen, was ist Legende, was ist wirklich. Und das hat ihn eigentlich erst richtig dann zum Dichter gemacht. Und zugleich kann man sagen, dass er als Abschluss seines Wirkens dann auf den Gedanken kam, dieses Masnavi zu verfassen. Hm. Das war der große Abschluss seines Lebens.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es gibt auch einige Legenden über Rumis Leben. Wie viel weiß man denn über ihn als Person und aus welchen Quellen?
Naja, wenn man in Betracht zieht, dass er ein Zeitgenosse war von unseren mittelhochdeutschen Dichtern, dann muss man sagen, es ist erstaunlich, die waren damals viel, viel schriftlicher. Viel mehr Leute konnten lesen und schreiben. Und es wurde viel mehr aufgeschrieben, auch über solche Männer. Und sein Sohn schrieb dann nach seinem Tod gleich schon mal die erste Biografie. Und der folgten noch viele andere. Wobei natürlich da auch Legenden einflossen, das ist klar.
Sie selbst haben ja auch unter anderem Islamwissenschaft studiert. Was würden Sie sagen, wie repräsentativ ist Rumis Islamverständnis, sein mystischer Zugang zu der Religion für den Islam insgesamt?
Das ist schwierig zu sagen, weil es gibt natürlich Muslime, vor allem auch Fundamentalisten, die jegliche Art von Sufismus ablehnen. Und beim Rest, im großen Rest, beim Mainstream kann man sagen, ist er hoch angesehen. Also ich habe mit Leuten gesprochen an der Kasse des Supermarkts, mit einer Frau aus Kurdistan, Türkei, die liest regelmäßig in Rumi und nimmt ihn sogar als einen gewissen Führer, der sie in Alltagsdingen weiterbringt, weil so viel Lebensklugheit drinnen ist. Das hat mich hoch erfreut, als ich das von ihr hörte.
Ja, das wollte ich Sie fragen. Sie haben nämlich in einigen islamisch geprägten Ländern ja gearbeitet für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Es ist schon ein paar Jahrzehnte her. Aber da haben Sie durchaus erfahren, dass Rumi ja Teil des Alltags auch nach wie vor ist für viele Menschen dort.
Durchaus, ja. Also er ist, überhaupt der Sufismus ist Teil des Alltags. Das heißt, die Bruderschaften existieren natürlich weiterhin, die Sufi-Bruderschaften. Und die sind auch enorm populär, zum Beispiel auch Mevlevis, die Nachfolgebruderschaft vom Orden von Rumi, von seinem Sohn gegründet. Und dann noch viele, viele andere Orden, die eigentlich normalerweise in den meisten islamischen Ländern, nicht in allen, großes Ansehen haben. Ich habe auch in Afghanistan Leute getroffen, einen solchen Sufi, der sogar den Namen Maulana trug, der auch ziemlich viel Macht hatte.
Das ist der persische Name von Rumi.
Also Mevlevi sagen die Türken, Maulana ist der persische Name, einfach unser Lehrer heißt das. Das ist der Beiname, der vorgezogen wird. Und dieser eine Sufi-Anführer, kann man sagen, der wurde in seiner ganzen Umgegend in Afghanistan als eine Art Heiliger verehrt, der auch Wunder wirken kann. Um mit dem zu sprechen über Rumi, das war eigentlich schon ein Erlebnis, zumal er selber an das Abbild Rumis erinnert, das man normalerweise macht von ihm. Also diese fein gezogene Nase, dieses feine Gesicht. Und mit dem hatten wir als Rotkreuzler auch ein besonders gutes Verhältnis. Der hat uns dann mit seinen Leuten sogar mal aus einer Notsituation rausgehauen, buchstäblich. Das hat zusätzlich noch natürlich meine Motivation dem Sufismus gegenüber verstärkt.
Sie schreiben, und Sie haben es ebenso ähnlich auch schon gesagt, dass Rumi als Dichter sprachlich um die Wahrheit kreist, ohne sie jemals wirklich erreichen zu können. Er kann also nie ganz zu Gott vordringen, sprachlich, dessen ist er sich offenbar bewusst. Und das gilt wohl auch für viele andere Mystikerinnen und Mystiker, die das ganz ähnlich beschreiben. Wie nah sind Sie denn beim Übersetzen Rumis Wahrheit gekommen?
Naja, das ist schwierig zu sagen. Ich habe übersetzt, was er schrieb. Ich blieb ihm sehr treu, so gut das möglich war, ne? In einer anderen Sprache. Und ich habe mich immer wieder gefreut, wenn dieses geradezu wie ein Leitmotiv immer wieder auftauchte. Aber hier muss ich aufhören, hier kann ich nicht mehr sagen. Hier ist das Ende der Sprache erreicht. Quasi, ihr wisst schon, was ich meine, so Augenzwinkern, ne? Also das eigentliche Erlebnis der Gottesbegegnung ist natürlich, das sind sich die Sufis völlig bewusst, ist die innere Versenkung und die Erleuchtung, die nicht mit Sprache auszudrücken ist.
Sie haben sich auch mit anderen Mystikern befasst, zum Beispiel aus dem deutschen Sprachraum mit dem berühmten Meister Eckhart. Haben Sie da Parallelen festgestellt mit Rumi?
Also die ganzen Mystiker, ob sie jetzt Muslime sind oder Christen, kreisen ja eigentlich ums Gleiche. Und die Parallelen sind da, einfach formal sieht es völlig anders aus. Anstatt dass sehr viel vom Koran die Rede ist, kommt bei Eckhart natürlich kommen Bezüge zur Bibel. Und diese Bezüge werden dann allegorisch ausgedeutet, auf manchmal ganz überraschende Art und Weise. Aber das Wesentliche, der Kern, ist wirklich das Gleiche. Bin ich überzeugt, ne?
Sagt der Autor und Übersetzer Otto Höschle, der Rumis Masnavi neu ins Deutsche übersetzt hat. Herr Höschle, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke von Herzen.
Und Otto Höschles Neuübersetzung von Rumis Masnavi, die ist im Cellis Verlag erschienen. Es sind zwei Bände mit insgesamt 1500 Seiten und sie kosten jeweils 57 Euro.